Ich habe euch heute ein paar Geschichten mitgebracht. Manche von den Geschichten, die ich habe, die stammen aus der Autobiografie von Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors. Den kennen bestimmt der eine oder andere von euch. Vielleicht habt ihr auch das Buch gelesen, der Schmuggler Gottes. Dann habe ich ein paar Geschichten oder eigentlich eine Geschichte aus der Bibel mit dabei. Und wir schauen, was diese ganzen Geschichten heute zu uns sagen können, vor allen Dingen im Hinblick auf unsere Predigtreihe, in der wir gerade sind, Lebe mutig. Fangen wir mit der ersten Geschichte an. Wie gesagt, die Geschichte kommt von Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors. Der ist bekannt dafür oder wurde bekannt dafür, dass er während der Zeit des Kalten Krieges Bibeln auf die andere Seite des Eisernen Vorhangs geschmuggelt hat. Das sind sehr faszinierende Geschichten. Ich habe gestern, so ungefähr die Hälfte der Autobiografie habe ich geschafft, da musste ich doch mal langsam anfangen, ein bisschen produktiver meine Predigt vorzubereiten. Ich habe kaum geschafft, das Buch niederzulegen, aber ich empfehle euch, das mal zu lesen. Das ist echt richtig gut. Es hat so eine gute Mischung aus unterhaltsam und sehr bewegend auf der anderen Seite. Manche Geschichten kennt ihr vielleicht, die sind recht bekannt, andere Geschichten nicht ganz so. Die erste Geschichte, die ich erzähle, die ist relativ bekannt. Die findet an der rumänischen Grenze statt. Und das war damals nicht so eine Grenze wie heute, wenn du nach Österreich in den Skiurlaub fährst, sondern so eine richtige Grenze, so mit Soldaten, mit Waffen im Anschlag und Verhören. Und wenn du über die Grenze willst, dein Auto wird auseinandergenommen, wird geguckt, was hast du alles dabei, warum willst du hier hin und so weiter. Also eigentlich eher eine angsteinflößendere Angelegenheit. Vor allen Dingen, weil Rumänien damals ein Land war, das Christen sehr intensiv verfolgt hat. Also wenn du dann wie Bruder Andrew über die Grenze willst, mit einem VW-Käfer vollgepackt mit Bibeln, wie gesagt, eine andere Erfahrung, als wenn du heute nach Österreich in den Skiurlaub fährst. Also, Andrew wollte Bibeln nach Rumänien schmuggeln, hat das Auto voll damit, fährt tausende Kilometer durch Europa und ist schließlich an der Grenze. Und da geht die Geschichte, die ich jetzt erzähle, los. Ich brauchte 4 Stunden, um über die rumänische Grenze zu gelangen. Als ich zum Kontrollpunkt an der anderen Seite der Donau fuhr, dachte ich, oh, ich habe Glück, nur 50 Autos, das wird schnell gehen. Als 40 Minuten vergangen waren und der erste Wagen immer noch kontrolliert wurde, dachte ich, armer Kerl, Sie müssen etwas bei ihm gefunden haben, dass es so lange dauert. Aber als dieser Wagen schließlich weiterfuhr und die nächste Inspektion ebenfalls 30 Minuten dauerte, begann ich mir Sorgen zu machen. Buchstäblich alles, was die Familie bei sich hatte, musste herausgenommen und auf der Erde ausgebreitet werden. Die 4. Kontrolle dauerte mehr als 1 Stunde. Grenzposten nahmen den Fahrer mit in die Baracke und ließen ihn dort, während sich Radkappen abnahmen, den Motor zerlegten und Sitze entfernten. Lieber Gott, betete ich, als ich schließlich nur noch ein Auto vor mir hatte. Was soll ich machen? Jede genaue Inspektion wird die rumänischen Bibeln sofort ans Tageslicht bringen. Ich weiß, dass mir keine noch so große Schlauheit meinerseits helfen kann, durch diese Grenzkontrolle hindurchzukommen. Darf ich dich um ein Wunder bitten? Lass mich ein paar Bibeln herausnehmen und hinlegen, wo jeder sie sehen kann. Dann kann ich mich unmöglich auf meine eigene List verlassen und will mich ganz auf dich verlassen, Herr. Während der letzte Wagen durchsucht wurde, gelang es mir, mehrere Bibeln aus ihrem Versteck zu holen und auf dem Sitz neben mir aufzustapeln. Jetzt war ich an der Reihe. Ich fuhr langsam an den Posten heran, der auf der linken Straßenseite stand, gab ihm meine Papiere und wollte aussteigen. Aber er hatte seine Knie gegen die Tür gestemmt, sodass dass ich sie nicht öffnen konnte. Er sah auf mein Foto im Pass, kritzelte irgendwas, gab mir die Papiere zurück und winkte mir kurz, weiterzufahren. Es waren bestimmt keine 30 Sekunden vergangen. Ich ließ den Motor an und fuhr ganz langsam vorwärts. Hatte er gemeint, ich soll etwa beiseite fahren, um den Wagen dann auseinanderzunehmen? Nein, ich war sicher noch nicht. Ich fuhr langsam weiter, den Fuß über der Bremse. Es geschah nichts. Ich blickte in den Rückspiegel. Der Posten winkte den nächsten Wagen heran und machte dem Fahrer ein Zeichen, auszusteigen. Ich fuhr wieder ein paar Meter weiter. Der Posten hatte den Fahrer hinter mir die Motorhaube öffnen lassen. Und dann war ich schon zu weit weg, um noch daran zweifeln zu können, dass ich es geschafft hatte, innerhalb von 30 Sekunden durch diesen unglaublichen Kontrollpunkt hindurchzukommen. Wow, was für eine Geschichte. Was für ein krasses Beispiel, mutig zu sein, Gott zu vertrauen und zu erleben, wie Gott wirkt. Ich meine, sehr offensichtlich war das hier ein übernatürliches Eingreifen von Gottes. Ich kann mir gar nicht vorstellen, auf was für einer emotionalen Achterbahn Bruder Andrew damals gewesen sein muss, als er an diesem Grenzposten stand. Und apropos mutig sein, ich habe ja gesagt, wir befinden uns in dieser Predigtreihe dazu, was es bedeutet, mutig unseren Glauben zu leben. Wir haben uns das in den letzten Wochen auch schon ein bisschen angeschaut. Wir haben uns die Beispiele von Noah und Abraham angeguckt. Und genau da machen wir auch heute weiter mit Abraham, weil der so viel mit Gott erlebt hat, dass wir nicht nur eine, sondern direkt zwei Predigten über ihn haben können. Und auch sein Leben war häufiger mal eine, sagen wir mal, emotionale Achterbahn. Und während wir uns anschauen, was es bedeutet, mutig zu leben, gehen wir so das 11. Kapitel im Hebräerbrief ein bisschen durch. Und da kommt auch die Stelle her, die ich mir heute mit euch ein bisschen genauer angucken will. In Hebräer 11, in den Versen 17 bis 19, da lesen wir: Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Also lass uns diese Geschichte Abrahams, die bis zu diesem Punkt geführt hat, mal relativ kurz und schnell durchgehen. Wir haben uns letzte Woche angeschaut, wie Abraham berufen wurde, seine Heimat zu verlassen, sich auf den Weg zu machen, ein Ziel, was er noch nicht wirklich kannte, die Heimat und Sicherheit und da, wo er respektiert wurde, zu verlassen und in diese Ungewissheit zu gehen, in ein neues Land zu gehen, das Gott ihm in der Zukunft dann zeigen würde. Er bekommt von Gott die Verheißung, also das Versprechen, dass Gott ihn zu einem großen Volk machen würde, dass er ihn segnen würde und dass er seinen Namen groß machen würde und dass Abraham ein Segen sein wird. Ein großes Volk zu haben, viele Nachkommen zu haben, vielleicht noch das Land zu haben, um diese Nachkommen auch zu versorgen, das war damals so die Definition davon, ein erfolgreiches Leben zu haben. Dann hast du es geschafft. Abraham erlebte jede Menge mit Gott in dieser Zeit der Wanderschaft. Er ist viel unterwegs, passieren viele Sachen. Mal kommt Abraham ein bisschen besser dabei weg, mal ein bisschen schlechter. Es vergeht Jahr um Jahr, es ist über ein Jahrzehnt und Abraham hat immer noch keine Nachkommen. Diese Verheißung hat sich immer noch nicht erfüllt. Also entschließt er sich und zusammen mit seiner Frau Sarah die Sache selbst zu regeln. Also wird Abrahams Magd Hagar schwanger, von Abraham gebiert Ismael. Ismael war jetzt zwar Abrahams Kind, aber nicht das Kind, das Gott verheißen hatte, denn Gott hatte einen anderen Plan. Ismael und Hagar konnten nicht bei Gott bleiben. Ismael war nicht das Kind dieser Verheißung, das nicht nur Abraham, sondern auch Sarah verheißen wurde. Gott schließt einen weiteren Bund mit Abraham, erscheint ihm schließlich nochmal in Gestalt von drei Männern, die ihn besuchen. Diesmal drückt sich Gott sehr viel klarer aus und spricht Abraham und Sarah, dass sie gemeinsam einen Sohn haben werden, damit auch alles klar ist. Und das, obwohl sie eigentlich schon viel zu alt dafür sind. Aber damit ist die Sache immer noch nicht erledigt. Es vergehen wieder Jahr um Jahr und noch mehr Jahre. Es sind keine ereignislosen Jahre, da passiert schon einiges in Abrahams Leben, aber es passiert eben an der entscheidenden oder für Abraham entscheidenden Front nichts. Er hat immer noch keine Nachkommen. Aber dann, endlich 25 Jahre so ungefähr, nachdem die Reise losgegangen ist, wird Sarah schwanger. Und das Kind der Verheißung, Isaak, wird geboren, als Abraham schon so 100 Jahre alt ist. Gott hat sein Versprechen eingelöst, Gott ist gut, er hat Abraham nicht vergessen. Abraham konnte sehen, wie treu Gott ist, er hat es mit eigenen Augen erlebt. Die Störenfriede sind weg, das weißene Kind ist da, es ist ruhig im Land, er hat zahlreiche Schafe und selbst genug Land. Er blickt einer relativ guten Rente entgegen, wenn man so sagen will. Alles ist gut, aber die Geschichte von Abraham endet auch an diesem Punkt noch nicht. Ja, obwohl er schon echt viel erlebt hat, durch viele Strapazen gehen musste, die größte Herausforderung, der größte Test seines Glaubens, der steht noch bevor. Und das ist die Stelle, von der wir gerade ganz kurz im Hebräerbrief gelesen haben und ich mir jetzt mit euch noch mal ein bisschen mehr im Detail angucken will. Die steht in 1. Mose 22, die Verse 1 bis 18. Das ist ein bisschen eine längere Stelle. Der ein oder andere von euch kennt die vielleicht noch aus Religionsunterricht, einer Predigt aus dem Kindergottesdienst. Wenn nicht, schauen wir einfach zusammen an. Also 1. Mose 22, ab Vers 1. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott. Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn, Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel, nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit sich. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak: Vater. Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. Und sie gingen zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihm vom Himmel: Abraham, Abraham. Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch, auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Dann rief der Engel des Herrn noch einmal vom Himmel Abraham zu. Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meine Befehle hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken, sie sollen zahllos sein wie die Sterne im Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Ganz schön krasse Geschichte. Ich glaube, das ist so eine von den Begebenheiten in der Bibel, die uns am meisten herausfordern, die zu verstehen uns am meisten abverlangt. Denn wie konnte Gott so etwas von Abraham verlangen? Warum hat er das gemacht? Was wollte er damit bezwecken, dass er diese Probe geschickt hat? War das nicht irgendwie komplett sinnlos? Was muss sich Abraham gedacht haben, als diese Aufforderung kam? Und wie konnte Abraham diese Aufforderung überhaupt folgen? Nicht alle Fragen dazu können wir heute Morgen beantworten. Auf ein paar Fragen davon habe ich die Antwort selber leider noch nicht. Aber lass uns diese Story nochmal kurz durchgehen und schauen, was sie aussagt und vor allen Dingen auch, was das für uns heute bedeutet, was wir für uns daraus ziehen können, wie uns diese Geschichte helfen kann, heute mutig zu leben, etwas zu riskieren. Auch gerade in Situationen, in denen das scheinbar keinen Sinn zu ergeben scheint, was Gott von uns verlangt. Am Anfang steht diese seltsame Forderung Gottes an Abraham. Nimm deinen geliebten Sohn, den ich dir gegeben habe, an dem deine ganze Zukunft, an dem deine ganze Hoffnung hängt, töte ihn, zerteile ihn und verbrenne die einzelnen Stücke für mich. Ich glaube, es gibt wenige Sachen, die grausamer wären. Hier passt nichts ins Bild. Wir wissen, dass Gott sich absolut keine Menschenopfer wünscht. Das steht mehrfach in der Bibel. Und sicherlich hat auch Abraham ein Gespür dafür gehabt, dass das irgendwie komisch ist. Und trotzdem kommt diese Aufforderung hier. Und auch auf einem anderen Level frage ich mich, was wohl in Abraham vorging. Denn Gott schenkt Abraham ja auf der einen Seite Isaak und verspricht ihm mehrfach, dass ihm aus Isaak zahlreiche Nachkommen entstehen werden. Abraham hat Gottes Güte und Gnade an eigenem Leib erfahren können, dadurch, dass Isaak ihm geschenkt wurde. Ja, gerade sind diese ganzen Puzzleteile seines Lebens zusammengekommen. Die Verheißung hat begonnen, sich zu verwirklichen. Auf der anderen Seite gab es im Alten Testament so dieses Prinzip, dass alle Erstgeburt Gott gehört. Das galt für Tiere, von denen dann die Erstgeburt geopfert wurde und auch für eigentlich alles Mögliche, auch landwirtschaftliche Erzeugnisse und so weiter. Es galt aber auch für Kinder. Nur wurden die nicht geopfert, sondern an ihrer Stelle wurde etwas geopfert, um diese Erstgeburt auszulösen. Ja, und dennoch muss sich Abraham irgendwie bewusst gewesen sein, dass die Erstgeburt Gott gehört. Vielleicht in dem Fall nochmal ganz besonders, weil Isaak so offensichtlich von Gott geschenkt wurde, weil Abraham ja schon viel zu alt war. Hier lebt Abraham so diese beiden Seiten von Gott. Zum einen den liebenden, fürsorglichen Gott, der ihn überreich beschenkt hat, der ihm Isaak gegeben hat. Und zum anderen den gerechten Gott, der warum auch immer genau einen Anspruch auf Isaak hat. Man zum Glück wissen wir, wie dieser Konflikt aufgelöst wird. Was soll also diese Prüfung, von der hier die Rede ist? Musste Gott Abraham testen, damit Gott weiß, dass Abraham treu ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht der Kern von dem, worum es hier geht. Gott kannte Abraham durch und durch. Er wusste, ob er gehorsam ist oder nicht. Gott kennt die Absichten unseres Herzens. Gott musste Abrahams Glauben nicht prüfen, damit Gott selbst darüber Bescheid weiß. Der Glaube ist in letzter Konsequenz ohnehin ein Geschenk von Gott, etwas, das Gott gibt, wie wir zum Beispiel in den Epheser lesen. Prüfungen Gottes dienen dazu, unseren Glauben zu stärken und sichtbar zu machen und uns in ein neues und tieferes Verständnis von Gott zu führen. Sie sollen uns erbauen und eben nicht kaputt machen. Das Wort, welches hier mit prüfen oder testen übersetzt wird, kann man auch mit beweisen übersetzen. Die Prüfung besteht also nicht darin, dass Gott etwas über Abrahams Glauben erfährt, sondern darin, dass Abrahams Glaube, ja, welcher letztlich sowieso von Gott kommt, sichtbar wird, nach außen hin. Das ist dieser Beweis, von dem dann hier die Rede ist. Durch diesen Beweis wird die Größe Gottes, die Größe der Gaben Gottes nach außen hin sichtbar. Sichtbar für wen? Zum einen für Abraham selbst, da er dieser seltsamen Aufforderung gefolgt ist, er es erleben konnte, wie Gott übernatürlich eingreift. Dann auch für Isaak, der seinem Vater da hochgefolgt ist, der höchstwahrscheinlich kein kleiner Junge war, sondern schon junger Erwachsener war, sehr wahrscheinlich stärker als Abraham und so weiter und das über sich hat ergehen lassen, weil er seinem Vater vertraut hat und so mehr über Gott auch gelernt hat. Und dann auch sichtbar für eine ganze Kette an Menschen danach. Das Volk Israel, das diese Geschichte, diese Begebenheit überliefert hat, die Leute zur Zeit des Neuen Testamentes, deswegen können wir hier im Hebräerbrief davon lesen, und bis hin zu uns heute. Ja, das ist dieser Glaube, der sichtbar wird, von dem wir in Hebräer 11 gelesen haben. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als er auf die Probe gestellt wurde. Der Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, der war bereit, seinen einzigen geliebten, kostbaren, verheißenen Sohn zu opfern. Obwohl Gott eben ihm versprochen hatte, dass, hey, das ist der Sohn der Verheißung. Nur durch den und keinen anderen Sohn werde ich dir Nachkommen, die zahlreich sind wie Sand am Meer, verschaffen. Und wir können diese Geschichte heute als Zeugnis dafür lesen, welchen starken Glauben Gott den Menschen schenken kann, auch wenn das, was Gott mit uns vorhat, vielleicht zunächst einmal gar keinen Sinn macht, wenn wir das nicht verstehen können. Abrahams Glaube gibt uns ein Verständnis dafür, wie Abraham bei dieser absurden Forderung doch losziehen konnte. Er glaubte fest an Gottes Verheißung, dass Gott stark genug ist, seine Verheißung auch Wirklichkeit werden zu lassen. Selbst wenn das bedeutet, dass Gott Isaak vom Tod wieder ins Leben holen muss. Deswegen kann er auch ohne zu zögern losziehen und alles vorbereiten. Ich meine, zum Glück geht diese Geschichte hier sehr gut aus. Das macht es sehr viel einfacher, die zu lesen und darüber zu reden. Denn gegen Ende lesen wir davon, dass eben der Engel des Herrn vom Himmel spricht und zu Abraham sagt, hey, lass es sein, strecke deine Hand nicht gegen diesen Jungen aus, opfere ihn nicht, denn jetzt hast du bewiesen, gezeigt, dass du an mich glaubst. Weil du selbst das Kostbarste in deinem Leben nicht zurückhältst, sondern mir opfern würdest. Also in letzter Sekunde greift Gott ein, spät, sehr spät, später als uns wahrscheinlich lieb ist, aber so einen dramatischen Effekt hat das Ganze natürlich schon, aber nicht zu spät. Abraham soll Isaak verschonen, was für eine unglaubliche Erleichterung Abraham da gespürt haben muss. Das ist wieder diese emotionale Achterbahn. Ja, in dieser schrecklichsten Minute, die er wahrscheinlich je erlebt hat, als er sein Messer so hochhält, erlebt er, wie Gott interveniert, wie Gott versorgt. Und noch viel mehr als das, einfach nur diese Rettung vor dem, was Gott zuerst mal gefordert hatte. Gott erneuert seine Verheißung an Abraham. Er erneuert diese Verheißung, ihn zu segnen. Eben gerade, weil er Gott gegenüber treu war und alles riskiert hat. Eine große Frage ist, warum ist diese Geschichte in der Bibel. Warum hat Gott das von Abraham gefordert? Klar, um den Glauben sichtbar zu machen, aber ich glaube, wir können das wirklich nur verstehen, wenn wir uns die Parallelen von Abrahams Opfer mit dem Opfer ansehen, das Gott selbst gebracht hat. Denn auch wir als Menschen, jeder einzelne von uns, ist Gott etwas schuldig. Vielleicht nicht unsere Erstgeburt, aber viel mehr, weil wir uns von Gott abgewandt haben. Weil wir Gott gegenüber schuldig geworden sind, schulden wir ihm etwas. Und das ist mehr, als was wir ihm selber aus uns heraus bringen könnten. Und auch deswegen hat Gott ein zweites Mal eingegriffen. Die Geschichte geht ein bisschen anders aus. Der Sohn wurde geschlachtet, als Opfer gegeben. Gott hat ein Schaf geschickt, diesmal im übertragenen Sinne mit Jesus Christus. Aber eben an unserer Stelle, damit nicht wir auf diesem Altar liegen und verbrennen, sondern jemand an unserer Stelle unsere Schuld begleicht, sodass wir gerettet sind. Er hat den Tod nicht nur sinnbildlich, wie Isaak, wie hier in Hebräer die Rede ist, überwunden, sondern ganz real und physisch, indem er von dem Tod auferstanden ist. Nur diese Stelle in 1. Mose, von der wir jetzt gerade gelesen haben, die hilft uns in unserem Verständnis davon, was Gott eben für uns getan hat, wie hart das gewesen sein muss. Sie nimmt schon einen Teil der Geschichte von Jesus und seinem Tod am Kreuz vorweg. Und indem sich diese Geschichte dann gewissermaßen wiederholt, auch wenn sie sich ein bisschen anders abspielt, wird bestätigt und wieder mal deutlich, dass Gott schon von extrem lang plant. Ja, diese Geschichte des Schafes, das geopfert wird, die zieht sich durch die ganze Bibel. Gott überlässt nichts dem Zufall. Und Abraham hat, ohne dass er es damals wissen konnte, durch seine Bereitschaft, Isaak zu opfern, einen großen Teil dafür getan, dass Menschen noch einige tausend Jahre später die Bedeutung von Jesu Tod besser erkennen können. Das hat Abraham gar nicht ahnen können damals, welche Tragweite das hatte, was er da getan hat, beziehungsweise dann nicht mehr getan hat. Okay, das gibt uns ein Verständnis davon, warum Gott von Abraham etwas verlangt hat, was Abraham damals noch nicht verstehen konnte. Das gibt uns ein Gefühl dafür, dass es sich vielleicht auszahlen kann, Gott treu zu sein, auch wenn wir es selbst nicht blicken. Das gibt uns ein Verständnis davon, warum diese Geschichte vielleicht in der Bibel überliefert ist, damit wir Jesus besser erkennen. Aber wie sieht das für uns heute aus, wenn wir das Ganze mal ein bisschen weiter übertragen? Hast du dich schon mal in einer Situation befunden, wo du einfach nicht verstanden hast, warum Gott irgendwas von dir will? Warum er dir irgendwie einen Weg zeigt, den du gehen sollst, wo du das Gefühl hast, dass du den gehen sollst, aber du verstehst nicht so wirklich, wo dieser Weg hinführt und warum du diesen Weg gehen sollst und überhaupt der andere Weg sieht doch viel besser aus? Ich meine, ich vermute mal und hoffe mal, dass du nie in einer Situation warst, wo du ernsthaft abwägen musstest, ob du Menschen opferst oder nicht. Ich glaube, das war damals historisch so eine einmalige Sache. Schließen wir das mal aus. Aber vielleicht hat Gott andere Dinge von dir verlangt. Vielleicht hat er zu dir gesprochen, wie er es ja auch zu Abraham getan hat, eine neue Stadt zu ziehen, ein neues Land zu ziehen, irgendwo neu anzufangen, Dinge zurückzulassen und irgendwo neu mit Gott anzufangen. Oder vielleicht geht es um einen Job, den du annehmen sollst oder einen Job, den du kündigen sollst oder einen Job, wo du nicht kündigen sollst, sondern weitermachen sollst, obwohl du gar nicht verstehst, was der Sinn dahinter ist, warum du da in dieser Position bist und überhaupt macht doch alles gar keinen Sinn. Aber trotzdem hat Gott zu dir gesagt, hey, das ist dein Platz oder eben nicht dein Platz. Gott sagt, du sollst dieses tun oder jenes tun oder das nicht machen, wie auch immer. Und du blickst einfach nicht, warum Gott das von dir fordert. Du bist mit deinem Verständnis davon irgendwo am Ende. Und selbst wenn du dich jetzt davon nicht direkt angesprochen fühlst, du vielleicht jetzt nicht in einer konkreten Situation bist, wo das der Fall ist, dann tut mir das leid, dir das versprechen zu können, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass du dich früher oder später mal in so einer Situation wiederfinden wirst. Und das bringt natürlich eine große Frage mit sich, und zwar warum? Nicht nur, warum soll ich etwas tun oder warum soll ich etwas nicht tun, sondern warum sagt Gott mir nicht genau, warum ich etwas tun soll und warum ich etwas nicht tun soll? Warum verstehe ich das nicht? Warum verlangt Gott etwas von mir, was ich selber nicht komplett verstehe? Vielleicht auch eine dritte Warum-Frage. Warum soll ich denn gehorsam sein und mutig vorangehen und Sachen riskieren, wenn ich nicht verstehe, warum? Und wie soll ich das tun? Wie kann ich das überhaupt schaffen? Ich habe euch einige Geschichten versprochen. Kommen wir zur zweiten Geschichte von Bruder Andrew. Die ist ein bisschen weniger bekannt, aber nicht weniger faszinierend, wenn man so den gesamten Lebensweg von ihm kennt. Ja, erinnert euch, er hat sich zur Mission gemacht, Menschen in Ländern zu erreichen und auch mit Bibeln auszustatten, wo das nicht so einfach ist, die keinen Zugang zu Gottes Wort haben. Und er hat das unter anderem gemacht, indem er eben tausende Kilometer durch die Gegend gefahren ist mit seinem VW Käfer voller Bibeln in die Länder hinter dem Eisernen Vorhang. Und eine Geschichte aus seinem Leben, die eine Weile bevor er das gemacht hat, stattfindet, ist super faszinierend, zumindest als ich die so gelesen habe. Da gibt es einen gewissen Karl de Graaf, der ist Leiter von einem Gebetskreis in einer anderen Stadt. Diese Stadt heißt Amersfoort. Und dieser Leiter des Gebetskreises ist auf ihn zugekommen. Die beiden kannten sich nicht. Der Leiter von dem Gebetskreis hat nur von Andrew gehört, weil Andrew einen Artikel in so einer christlichen Zeitschrift geschrieben hat. Auch da wusste Bruder Andrew schon gar nicht, warum er überhaupt einen Artikel dafür schreiben soll. Er hat es halt dann irgendwann gemacht, um Gott gehorsam zu sein. Nun ja, dieser Gebetskreis hat diesen Artikel gelesen, hat wahrscheinlich irgendwie für ihn gebetet und dann eines Tages Bruder Andrew mit folgenden Worten kontaktiert. Wir wissen nicht warum, aber können Sie uns wohl einmal in Amersfoort besuchen? Das war die Nachricht, die Bruder Andrew von diesem Gebetskreis bekommen hat. Und er fand das spannend, ist dann da hingegangen, hat sich diesen Gebetskreis angeguckt. Es war anders als andere Gebetskreise, die er kannte. Die haben viel Zeit genommen, auf Gott zu hören, einfach in Gottes Gegenwart zu sein. Aber so wirklich viel passiert ist da nicht. Und er ist dann wieder nach Hause gefahren, ist zu seinem Tagesgeschäft nachgekommen. Und ein paar Tage später geht diese Geschichte dann weiter. Mehrere Tage später arbeitete ich in meinem Zimmer in Witte an einem neuen Artikel für Kraft von oben, als Geltje an die Tür klopfte. Du bekommst Besuch, Andrew. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich ging hinaus auf die Veranda und da stand Karl de Graaf. Hallo? Rief ich überrascht. Hallo, Andrew. Können Sie fahren? Fahren? Ein Auto? Nein, sagte ich verwundert. Nein, das kann ich nicht. Wir haben nämlich gestern Abend während unserer Gebetsstunde ein Wort vom Herrn empfangen, das Sie betraf. Es ist wichtig für Sie, Auto fahren zu können. Aber warum denn? Fragte ich. Ich werde bestimmt nie ein Auto besitzen. Andrew, sagte Herr de Graaf geduldig, als spräche er mit einem begriffsstutzigen Schüler. Ich will nicht mit Ihnen über die Logik der Sache diskutieren. Ich will Ihnen nur die Botschaft überbringen. Damit ging er über die Brücke zu seinem wartenden Wagen. Der Gedanke, fahren zu lernen, schien mir so weit hergeholt, dass ich nichts in diese Richtung unternahm. Aber eine Woche später kam der Deichbauer, also de Graaf, wieder angefahren. Haben Sie Ihre Fahrstunden genommen? Nun, eigentlich nicht. Haben Sie noch nicht gelernt, wie wichtig Gehorsam ist? Ich glaube, ich muss Sie selbst fahren lehren. Steigen Sie ein. An diesem Nachmittag saß ich zum ersten Mal seit jenem unglücklichen Morgen vor 11 Jahren, als ich den Panzer zur Werkstatt gefahren hatte, wieder am Steuer eines Kraftfahrzeugs. Und wenn ihr jetzt mehr über die Geschichte mit dem Panzer wissen solltet, müsst ihr das Buch halt lesen. Herr de Graaf war so ein geschickter Fahrlehrer, dass ich ein paar Wochen später meine Fahrprüfung gleich beim ersten Mal bestand. Etwas ganz Seltenes in Holland. Und ich konnte immer noch nicht begreifen, warum ich, der noch nicht einmal mehr ein eigenes Fahrrad besaß, einen Autoführerschein in der Hosentasche rumtragen sollte. Aber Karl de Graaf lehnt es ab, Vermutungen anzustellen. Das ist ja das Aufregende beim Gehorsam, sagte er, später herauszufinden, was Gott vorhatte. Das ist eine sehr faszinierende Geschichte. Ich meine, Bruder Andrew war eher arm, hat Gott viel vertraut, hat immer wieder erlebt, wie Gott gewirkt hat, aber materiellen Besitz hat er gut nicht groß. Und das war eine Zeit, wo nicht jeder Autos hatte. Er bekommt dann später eins geschenkt, mit dem er durch die Gegend fahren kann. Und als er dann in sein Dorf reinfährt, wird er groß angeguckt, hey, wo hast du das Auto her? Und so. Also es ist wirklich jetzt nicht so ein, ja, okay, er macht halt, wie jetzt jemand von uns, der vielleicht 24 ist und noch keinen Führerschein hat, der macht den dann halt und dann ist klar, dass er auch Auto fahren kann. Nee, das war eine andere Zeit damals. Es war wirklich selten für jemanden wie ihn, dann in den Verhältnissen, in denen er aufgewachsen ist, auch Auto fahren zu können. Deswegen ist es so absurd, dass er diesen Führerschein machen soll. Na gut, er ist Gott gehorsam und macht das halt, weil der Graf ihn so ein bisschen dazu pusht. Und ich finde, diese Geschichte gibt uns eine weitere Antwort darauf, warum es manchmal sein kann, dass Gott Dinge von uns verlangt, die wir nicht verstehen oder zumindest nicht direkt verstehen. Man hat zugegeben, die Aufforderung, einen Führerschein zu machen, war auch sicherlich damals nicht ganz so befremdlich wie die an Abraham. Aber dennoch konnte Bruder Andrew den Sinn von dieser Sache nicht so ganz verstehen. Und der Übermittler dieser Botschaft, Karl de Graaf, auch nicht. Aber Karl wusste, wie wichtig Gehorsam ist und wie spannend es sein kann, später herauszufinden, was genau Gottes Plan war und ist. Und auch Andrew hat auf seinen langen Autofahrten mit schwerem Bibelgepäck hinten drin auf dem Beifahrersitz sicherlich irgendwann stelle ich mir zumindest vor, diesen Aha-Moment gehabt. Deswegen wollte Gott, dass ich diesen Führerschein mache. Ich habe mal die Gründe, warum Gott uns manchmal zu Dingen auffordert, die wir nicht verstehen können, in so ein paar Gruppen aufgeteilt. Denn wenn wir zumindest so abstrakt verstehen, warum Gott manchmal Dinge von uns verlangt, die wir nicht verstehen, dann macht uns das vielleicht so ein bisschen leichter, trotzdem mutig zu sein, Dinge zu riskieren und Gott nachzufolgen, das zu tun, was er von uns verlangt, selbst wenn wir so ein bisschen ins Ungewisse gehen, selbst wenn wir es nicht komplett blicken. Erstens, Gottes Blick ist einfach so viel weiter als unserer. Er hat keinen Horizont, über den er nicht hinwegschauen könnte. Wir können nur sehr eingeschränkt in die Zukunft blicken. Meist klappt das nicht ganz so gut. Gott steht über der Zeit. Und selbst wenn wir alle Informationen hätten, so wären unsere mentalen Kapazitäten noch zu eingeschränkt, um die alle zu verarbeiten. Egal wie schlau wir sind nicht schlau genug, um alles zu verstehen, egal wie viel wir wissen. Ja, und häufig ist es auch besser, wenn wir nicht alles wissen. Ich kann mir gut vorstellen, hätte Bruder Andrew damals gewusst, dass er unter Einsatz seines Lebens Bibeln im Auto durch die Gegend schmuggeln muss, dann wäre ihm die Fahrprüfung vielleicht ein bisschen schwerer gefallen. Oder wenn er gewusst hätte, wie viel der modernen Kirchengeschichte davon abhängt, dass er diesen Führerschein bekommt, ich glaube, der Druck wäre auch krasser gewesen, es wäre ihm wieder schwerer gefallen. Gott ist Gott. Alles, was er tut, dient dazu, sich selbst zu verherrlichen und seinen Namen groß zu machen. Und manchmal kann es eben Teil davon sein, uns im Dunkeln zu lassen und seinen Plan nur Stück für Stück zu offenbaren. Manchmal möchte Gott auch vielleicht einfach, dass wir ihn besser kennenlernen und ihm vertrauen lernen, dass unser Glaube wächst. Ja, dadurch, dass wir herausgefordert werden, Dinge zu tun, die wir nicht verstehen, können wir immens im Glauben wachsen. Ja, dadurch, dass wir nicht erst vorab unser Okay zu diesem ganzen Plan, der vor uns liegt, geben müssen, wo wir alle Konsequenzen irgendwie genau verstanden haben und dann erst absegnen und dann erst tun, können wir lernen, umso mehr Gott zu vertrauen, uns darauf zu vertrauen, dass er schon weiß, was er tut. Ich glaube, Abrahams und Isaaks Glaube war nach dieser Begebenheit, auch wenn sie immer noch so ein bisschen zittrig waren, unglaublich gestärkt. Auch wenn sie sich von dieser Tragweite von dem, was sie da eigentlich gemacht haben, dieses Zeugnis, was es auch tausende von Jahren später noch ist, noch gar nicht bewusst waren. Und auch diese Geschichte von Bruder Andrew verdeutlicht, dass es immer wieder Situationen geben kann, wo wir lernen, Gott zu vertrauen, indem wir eben nicht direkt von Anfang an alles wissen. Sein Leben ist gespickt mit so Situationen, wo er es hinterher versteht, ah, das wollte Gott machen. Und dann erkennt, Gottes Plan ist perfekt und er kann es umsetzen, selbst wenn ich es nicht von Anfang an begreife. Es gibt Situationen, in denen wir erst gehorsam sein müssen, um dann zu lernen, wofür das Ganze gut war. Das hilft uns, im Kleinen gehorsam zu sein, zu sehen, wie Gott wirkt und Gott seinen Plan durchsetzt, um dann Vertrauen und Glauben für die größeren Dinge zu bekommen und so im Glauben zu wachsen. Davon lesen wir zum Beispiel in Jakobus 1, in den Versen 2 bis 4. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Und außerdem bewahrt uns unsere eigene Unwissenheit auch ein bisschen davor, stolz zu werden. Denn wenn wir selber nicht genau verstehen, warum Gott etwas von uns fordert, dann ist sehr offensichtlich, dass es nicht unser Plan war. Wenn wir vorher sagen, ich habe keine Ahnung, warum ich das mache, dann ist es sehr schwer, sich hinterher darauf zu berufen, dass ich das aus eigener Leistung, aus eigenem Plan, aus eigener Schlauheit gemacht habe. Schwer zu sagen, wie toll dein Plan war, wenn es nicht dein Plan war. Und manchmal verstehen wir vielleicht auch einfach nicht, warum Gott etwas von uns fordert, weil unsere Perspektive komplett falsch ist. Gottes Plan kann manchmal dich beinhalten, aber gar nicht primär sich um dich drehen. Manchmal benutzt Gott dich für andere. Und wenn du dich dann selbst nur fragst, was für dich dabei rauskommt oder was Gottes grandioser Plan für dich und dein Leben ist und alles, was du erreichen willst, dann kann es vielleicht sein, dass du keine Antwort darauf bekommst, weil du selbst gar nicht im Mittelpunkt von diesem Plan bist. Selbst wenn du Teil davon bist. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist eher die Regel als die Ausnahme. Wenn wir nur auf uns schauen, dann sehen wir die Früchte von unserem Gehorsam und die eigentliche Erfüllung von Gottes Plan vielleicht gar nicht. Schaut euch das Beispiel von Karl de Graaf an. Der hat sich einige Wochen Zeit genommen, um einem Typen, den er kaum kannte, Autofahren beizubringen. Und zwar jemandem, der selber nicht wusste, warum er das überhaupt macht. Das ist schon eine absurde Situation. Und trotzdem war es Gottes Plan, jede Menge Menschen dadurch zu segnen. Und zwar Menschen, die Karl nie kennenlernen würde. Ich glaube, er hat nie wirklich gemerkt, welche Tragweite das hatte, dass er diesem Typen Autofahren beigebracht hat. Und was auch immer der Grund ist, warum Gott dich in einer bestimmten Situation mal im Dunkeln lässt über seine genauen Absichten. Eine Sache ist gewiss. Wenn Gott uns um etwas bittet, dann hat er immer einen sinnvollen Grund dafür. Wir erkennen ihn vielleicht nicht, aber er ist trotzdem da. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott weiß, was er tut. Wir sollten es als Ehre erachten, dass Gott uns trotzdem benutzen will, obwohl wir es nicht blicken. Und wir können uns fest auf diese Zusage Gottes in Römer 8, 28 halten. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Ob wir das jetzt schon erkennen oder erst später oder erst in der Ewigkeit. Wenn wir Gott nachfolgen und seinen Willen tun, dann führt sein Weg, sein Plan für uns letztendlich zum Guten. Und wie schaffen wir das? Na, zum großen Teil ist es eine Frage der Größe unseres Gottesvertrauens. Es kommt auf unseren Glauben an, wie wir in Hebräer 11 gelesen haben. Wie konnte Abraham diesen unglaublichen Schritt gehen? Naja, der Grund dafür war der Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuwecken, und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Das lesen wir in Hebräer 11. Es war sein Glaube, der ihn dazu befähigt hat, mutig zu leben, Dinge zu riskieren, Gott nachzufolgen, selbst wenn er es nicht versteht. Es ist ein Glaube, der sich entwickelt hat, indem er Gott immer besser kennengelernt hat und sich immer wieder neu auf Gott ausgerichtet hat. Und so ist es auch bei uns. Je mehr wir uns mit Gott beschäftigen, ihn anbeten, mit ihm reden, in seinem Wort lesen, desto größer wird unser Glaube und desto mutiger können wir unser Leben führen, Gottes Plan für uns umsetzen. Und je mehr wir erleben, dass Gott wirkt, desto größer wird unser Glaube in dieser Spirale nach oben. Wir können auch mehr aus dieser Stelle herausziehen, das uns hilft, Gott zu vertrauen. Wir lesen davon, dass Abraham davon überzeugt war, dass Gott übernatürlich eingreifen kann. So wie viele andere Glaubenshelden auch, von denen wir in diesem Kapitel in Hebräer 11 lesen. Abraham hat das Übernatürliche erwartet und Gott nicht nur auf seine menschliche Sicht auf die Dinge beschränkt. Und das gilt auch für uns heute. Erwarte das übernatürliche Eingreifen Gottes. Denke nicht, dass Gott die gleichen Grenzen hat wie du. Vielleicht kannst du Gottes Plan deswegen nicht verstehen, weil du eben nicht genug an Gottes übernatürlichem Eingreifen festhältst. Und dann eine Sache noch, es ist durchaus okay, Gott darum zu bitten, dir Erkenntnis zu geben. Es muss nicht immer so sein, dass wir nicht verstehen, warum Gott etwas von uns will, auch wenn es durchaus mal so sein kann. Frag Gott einfach danach, dir mehr von seinem Plan zu offenbaren und vielleicht auch mal zu erklären, warum. Keine Garantie, dass er es dir sagt. Er hat sicherlich manchmal auch gute Gründe, dich im Dunkeln zu lassen. Aber vielleicht erklärt es dir ja so. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht manchmal erst hinterher, nachdem du es getan hast. Vielleicht auch erst in Ewigkeit. Aber es schadet sicherlich nicht, auch Gott zu fragen, je nach wie auch immer diese Antwort dann ausfallen mag. Und bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch eine Sache betonen. Das Ganze, worüber wir eben gesprochen haben, setzt natürlich irgendwo voraus, dass wir Gottes Willen überhaupt erst erkannt haben, dass Gott zu uns gesprochen hat, dass wir eine Idee davon haben, was Gottes Plan für uns ist, selbst wenn wir nicht genau verstehen, warum. Und gerade bei Sachen, wo wir nicht verstehen, warum Gott es von uns will, da müssen wir vielleicht manchmal extra vorsichtig sein, ob wir auch wirklich Gottes Stimme gehört haben. Na, wie gesagt, Menschenopfer können wir mal potenziell ausschließen hier, aber es gibt ja noch viele weitere Dinge auf diesem Spektrum an Sachen, die Gott von uns verlangen kann. Und auf jeden Fall hilft es uns darin, wenn wir besser werden zu erkennen, was denn Gottes Wille für unser Leben ist. Ich habe gesagt, das ist eine Sache, die man auch lernt, indem man Gott besser kennenlernt, ihm im Kleinen gehorsam ist und zu immer größeren Sachen herausgefordert wird. Nicht alles dazu, was man dazu sagen könnte, können wir heute abhandeln. Wir haben vor ein paar Wochen eine super Predigt von Jesse gehabt darüber, was wir glauben sollen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Startpunkt, wenn ihr einfach nochmal mehr darin einsteigen wollt. Aber vielleicht zwei Punkte für heute. wie du dir ein wenig sicherer, sagen wir mal, werden kannst, dass ein Gedanke oder etwas, das jemand zu dir sagt, auch von Gott kommt. Zum einen ist das im Einklang mit der Bibel. Passt das zu dem, was Gott in seinem Wort schon offenbart hat? Und zum anderen wird das, was Gott zu dir gesagt hat, auch von anderen bestätigt, zum Beispiel indem du sie bittest, für dich zu beten, Eindrücke für dich zu bekommen, wie auch immer, dass Gott auch zu ihnen spricht und dann zu dir. Ich glaube, die beiden Sachen sind schon mal ein ganz guter Vorabfilter, um ein bisschen genauer herauszufinden, was Gott mit dir vorhat und ob etwas, was Gott zu dir gesprochen hat, auch tatsächlich das ist, was er, also ob er auch tatsächlich zu dir gesprochen hat. Ich hoffe, die Geschichte von Abraham und Bruder Andrew ermutigen euch, so wie die mich immens ermutigt haben, als ich mich vorbereitet habe auf heute, euer Leben mutig zu leben, Dinge zu riskieren. Gottes Plan für euch zu entdecken, selbst wenn ihr nicht immer versteht, warum Gott etwas Bestimmtes für euch möchte. Ich meine, ich bin selbst ein ziemlicher Kopfmensch. Ich predige mehr zu mir selbst wahrscheinlich als zu euch. Aber ich finde diese Begebenheiten sehr faszinierend, sehr herausfordernd. Einfach mehr mit Gott zu erleben. Auch wenn ich selbst gerade nicht blicke, warum. Mich nicht selbst von meiner eigenen Eingeschränktheit, meiner eigenen eingeschränkten Erkenntnis zurückhalten zu lassen und deswegen Gott nicht nachzufolgen, weil ich selbst erst verstanden haben möchte, bevor ich gehe. Da finde ich diese beiden Biografien, wenn man so will, extrem ermutigend. Mutig zu leben, auch in dieser Ungewissheit, die vielleicht vor uns liegt, und in dieser Ungewissheit mehr und mehr zu entdecken, wie großartig, wie perfekt, wie weitsichtig Gottes Pläne für uns sind. Und wie genial wäre das, wenn wir das, was Karl de Graaf zu Bruder Andrew gesagt hat, auch in unserem Leben wirklich zur greifbaren Realität machen. Das ist ja das Aufregende beim Gehorsam. Später herauszufinden, was Gott vorhatte. Ich will noch beten. Herr Gott, ich danke, dass wir uns darauf verlassen können, dass du einen großartigen, perfekten, weitsichtigen Plan für uns hast. Ich danke, dass wir Gewissheit darin haben können, dass deine Pläne zum Guten führen. Für jeden Einzelnen von uns, der dir nachfolgt. Herr, du siehst, dass es manchmal schwer für uns ist, wenn wir nicht so wirklich begreifen, was genau du von uns willst oder warum du etwas von uns möchtest. Und so bitte ich dich für deine Kraft für jeden Einzelnen von uns, dass wir trotzdem mutig leben können, dass wir trotzdem Dinge riskieren können, dir nachzufolgen, deinen Plan umzusetzen in unserem Leben. Dass wir nicht bei unseren eigenen Grenzen stehen bleiben, sondern erwarten, dass du übernatürlich eingreifst, dass du dich verherrlichst. Ich danke dir, dass du allmächtig bist und ich bitte dich, dass es in unserem Leben zur Realität wird, dass wir mutig vorangehen, deinem Beispiel folgend und immer mehr erkennen von dem, was du für uns bereitet hast. Amen.